Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass wir fast immer Gäste da haben. Und eins der Probleme, wenn man sich immer Gäste einlädt, ist, dass man auch so ein Stück weit so ein bisschen die Hoheit über die Inhalte verliert, weil da kommen dann immer so Fragen so, hey, mach doch mal eine Folge über Thema XY oder so, da könnte ich was dazu erzählen, ladet mich doch mal ein. Und genauso ist es nämlich heute passiert. Und dazu begrüße ich als erstes den Flo Krapp. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Du weißt doch, wenn du mir den kleinen Finger mal reichst, dann fasst sich mir mal den ganzen Arm.
Auf jeden Fall. Und siehe, so schnell kann es gehen. Ne? Er war erst ein Jahr lang überhaupt nicht mehr da und jetzt innerhalb weniger Tage gleich zweimal direkt hintereinander.
Ja, jetzt jede Woche.
Gut, kehren wir zum alten Sendeschema zurück. Genau. Und als zweiten Gast begrüße ich heute Morgen den Attila. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Daniel.
Der Attila ist ein sehr, sehr treuer Hörer von uns. Das weiß ich nämlich deswegen, weil du sowohl auf der Gamescom warst, auf dem Hörertreffen in Karlsruhe und quasi überall auftauchst, wo irgendwas mit Insert Moin passiert und uns sogar im Vorsprech verraten hast, dass du seit Breakfast-Zeiten, also als es noch analog war, genau, mit dabei warst. Und du bist ein sehr treuer Mehrspieler-Kollege im PSN. Immer wenn es da irgendwas Multiplayer-mäßiges gibt, dann kann man da fast auch immer auf dich zählen, dass du da unterwegs bist. Aber bevor ich jetzt alles über dich verrate, erzähl doch mal selbst so, was machst du und was unternimmst du mit deinem Leben, wenn du nicht gerade Insert Moin hörst?
Ja, genau. Ich bin der Attila. Ich komme aus Stuttgart, also so in der Richtung Manu, da im Schwaben- und Badenland. Ich habe beruflich gar nichts mit Games zu tun. Ich arbeite nämlich in zwei Online-Studiengängen über Gerontologie, also Alterswissenschaften und Logistikmanagement. Da bin ich Studiengangsmanager und habe aber schon seit Atari ST-Zeiten bei meinem Vater schon die ersten Gaming-Schritte unternommen und dann mit Game Boy und Super Nintendo bin ich dann richtig eingestiegen. Ja, ich bin, wie du gesagt hast, fleißiger Podcast-Hörer von euch und schon seit Jahren. Hab viel Battlefield 3 und 4 gespielt am PC und bin jetzt im Moment mit Destiny viel unterwegs im auf der PS4. Und auf Twitter findet man mich mit Orpheus. Und ja, ich freue mich heute das erste Mal damit dabei zu sein und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Thema heute, The Division Beta-Phase. Die hat jetzt kürzlich stattgefunden und es hat aber weder Micha noch Manu noch ich haben da mitgemacht, aus meistens sehr praktikablen Gründen. Micha musste irgendwie arbeiten, weil der irgendeine Projektdeadline hatte. Manu war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, also auch nicht irgendwie zum Spielen bereit. Und ich habe eigentlich, jetzt könnte ich was Fieses machen, Flo, jetzt könnte ich nämlich voll auflaufen lassen, wenn gerade das Mikro hier läuft. Ich dachte eigentlich, wir sind beim Skifahren und dann hat der feine Herr aber dann irgendwie doch was anderes gefunden und dann kommt er hier zwei Tage später angeschissen und sagt so, ich habe das ganze Wochenende die Beta von The Division gespielt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Warum waren wir nicht beim Skifahren und warum hast du dich nicht gemeldet und dann auf einmal The Division gespielt?
Weil mir der digitale Schnee in New York lieber war als wie der Pulverschnee auf den Bergen in irgendwie so.
Hört.
Ja, und keine Ahnung. Er will schon mit dir in Echtzeit, im Real Life abhängen. So über Mikrofon reicht schon.
Nein, das stimmt.
Also, so über das Mikro können wir reden, aber mehr auch nicht.
Ich habe ihn auch nur über PSN von der Seite angeschrieben.
Mehr will man da auch nicht. Also, also Verteidigung kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich habe eigentlich, war einfach, glaube ich, nur ein Missverständnis. Ich habe gedacht so, ach, wenn ich mich nicht melde, ist das in Ordnung, weil du sowieso Skifahren gehst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es verballert.
Musst du auch nicht dich rechtfertigen. Ich muss natürlich der Vollständigkeit aber dazu sagen, dass eigentlich auch noch ein anderer Kumpel mitfahren wollte und der dann aber sich irgendwie eine Grippe oder Erkältung eingefangen hat und dann sind quasi zwei Leute weggebrochen und dann alleine habe ich es dann auch nicht gemacht. Deswegen, also es war gar nicht deine Schuld. Deswegen.
Ja, die Grippe namens The Division Beta.
Wenn der jetzt auch noch in zwei Tagen ankommt und sagt, hast du auch die Beta gespielt, ist ja voll geil, dann verliere ich da doch langsam den Glauben an die skifahrende Menschheit. Aber aktuell sollst du noch entschuldigt, weil wenn da wenigstens noch eine Podcast-Folge bei rumkommt, dann kann ich es noch verschmerzen. Deswegen fangen wir doch mal gleich an. Wie umfangreich war denn jetzt überhaupt die Beta? Ich habe da relativ wenig drüber gelesen, aber Attila, fang doch mal an. War das schon das ganze Spiel oder was konnte man da ausprobieren? Wie viel hat Ubisoft sich da schon in die Karten schauen lassen? Ungefähr, was ist es so, eineinhalb Monate? Ja, nicht mal ganz
vor Anfang Release. März kommt sie, glaube ich, raus. Genau. Und ja, also wir haben einen Teil gesehen. Ich bin mir selber noch nicht so ganz mit mir einig, ob das jetzt ein großen und guten Eindruck vermitteln konnte, was ich gesehen habe, so vom Umfang her. Insgesamt, man kommt da in New York an und hat schon mal ein umfangreicheres Stadtgebiet zur Verfügung. Man kann auch mehr oder weniger überall mal hinlaufen. Das ist so der Bereich PvE, also gegen halt Computergegner, und man sieht schon viel. Und dann gibt's noch einen reservierten Bereich für PvP. Und das war so ein bisschen der Umfang. Es wirkt schon ganz ordentlich für eine Beta. War ja die Closed Beta und da kommt aber noch bestimmt einiges und man sieht dann auch ja nachher bei den Story-Strängen und so, was da noch dran ist, aber da kommen wir ja nachher drauf.
Flo, wie ging's dir vom Umfang daher? Warst du da mehr erwartet?
Nee, also ich habe da jetzt knapp 6 Stunden reingesteckt in die Beta. Hm. Und das hat mir so für den Ersteindruck echt gereicht. Man kommt da an. Das ist ganz spannend. Ich war jetzt letztes Jahr nach meinem Master, habe ich mich belohnt und war in New York. Dementsprechend war es ganz schön, wie die das gebaut haben. Weil man kommt dann wirklich so am Hudson River an, wo jetzt auch so Landungsboote oder halt so Rundfahrboote wegfahren. Und dort landet man mit dem Hubschrauber und entdeckt von da aus so ein bisschen die Stadt. Und es geht dann bis zum Madison Square Garden. Und es sind also für mich gefühlt echt schon ein großer Teil. Aber man sieht auf der Map, dass es echt nur ein winzig kleiner Teil ist von dem, was man entdecken kann. Und so vom Umfang her, man hat eine Story-Mission machen können und viele kleine Nebenmissionen und eben diese Dark Zone-PvP-Bereich ein bisschen reinschnuppern können. Vom Umfang, wie gesagt, hat es mir komplett gereicht. Es hat gereicht, dass ich jetzt noch mehr Lust habe, das zu spielen. Also dementsprechend, glaube ich, war es ein ganz guter Umfang.
Was meinst du denn mit entdecken? Also läuft man da rum, ballert dann Gegner ab? Gibt's da dann irgendwie NPCs, die einem Missionen geben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ist es eher MMO oder ist es eher Deckungsshooter, Flo?
Huh.
Also gleich die schwierige Frage am Anfang.
Gleich, genau. Da sagen wir mal so, es ist eine ganz fiese Mischung daraus. Beim ersten Kampf denkt man noch so, boah, das ist ja ein Deckungsshooter. Und dann schießt man ein paar Mal und macht es nochmal und dann merkt man, oh, da steckt aber eigentlich eine riesige Rollenspielmechanik dahinter, weil man einfach nur Punkte bei den Gegnern abzieht. Und das geht so weit, dass wenn man wirklich sich Mühe gibt und Headshots verteilt, dass es dann wirklich 10, teilweise für, bei stärkeren gegen 10 Headshots braucht, bis der dann zu Boden geht. Und das fühlt sich dann teilweise komisch an. Dementsprechend würde ich sagen, es ist ein Deckungsshooter mit einer ganz ausgeprägten Rollenspielmechanik, ein ganz komischer Zwitter.
Ja. Eine Mischung. Also ich finde, es hat schon so diese, ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Genre ist, das so langsam sich etabliert, aber es ist ein MMO-Shooter wie Destiny, aber halt mit der Third-Person-Mechanik anstatt Ego-Shooter. Und sie sagen ja selbst sogar im Intro, so nach dem Motto, denkt dran, es ist auch ein RPG, also die RPG-Elemente sind ja mit drin.
Ja. Die haben mir auch super Spaß gemacht, weil ich habe echt Lust drauf, neue Waffenteile zu finden und, also wie ich angesprochen habe, Sachen zu entdecken. Und das hat mir eigentlich wirklich auch Spaß gemacht, weil man da wirklich durch diese Straßenzüge in New York rumgehen kann. Und die Karte zeigt aber nicht jede Abzweigung. Und das finde ich genau spannend, wenn man dann sagt, hey, da ist ja irgendwie eine Tür, die ich öffnen kann. Plötzlich ist man in den Hinterhof, wo man dann wieder was Neues entdecken kann. So kleine wieder Nebenmissionen, in denen man dann Werkzeuge findet oder Tech-Teile.
Ja, das GPS zeigt so die grobe genau. Richtung an zum nächsten Ziel. Das kann man auch ganz komfortabel auswählen, auch wenn die dreidimensionale Karte ein bisschen manchmal schwer zu lesen ist, fand ich. Aber so von der Richtung her fand ich es ganz gut. Und dann entdeckt man das halt Stück für Stück. Man hat so sein Hauptquartier, seine private Zone sozusagen. Und das ist auch ganz schön gemacht. Ne? Man kann das ist ja der erste Punkt, da soll man mal hin. Und dann ist es alles noch relativ leer und wenig zu sehen, man kann auch wenig machen. Und da sagen sie dann einem auch so, okay, jetzt hier kannst du, das ist dein Bereich, den kannst du aufrüsten, ausbauen. Ja, da kommt so ein bisschen eine Mechanik, so wie am State of Decay oder jetzt auch bei Fallout zuletzt mit rein, wo man dann so sein eigener Hub bildet und ausbaut. Ja. Mhm.
Jetzt hat aber die Frage, ob man in der Spielwelt dann NPCs findet, die einem Missionen geben, noch keiner von euch so richtig beantwortet. Für mich zumindest.
Es gibt an sich keine NPCs, sondern man bekommt auf der Karte sogenannte Encounters angezeigt. Und die kann man dann machen. Und vor Ort gibt's dann eben so, hey, du betrittst jetzt diesen Encounter. Und dann gibt dir vor Ort das Militär oder irgendeine andere Person, sagt dir, hey, wir müssen jetzt hier die verteidigen oder die Geiseln rausholen. Und so kriegt man dann die Aufträge. Ansonsten
die Neben-Encounter, genau.
Genau.
Aber es gibt ja die, zum Beispiel, man hat so eine Kollegin, mit der man auch reinfliegt in das Gebiet, die Faye oder so hieß die, glaube ich. Und die kann selber nicht mitkämpfen und die agiert zumindest jetzt in der Beta erstmal so als Questgeber und Kommentator. Und die wartet dann auch so in deinem Hauptstützpunkt und die gibt dir dann die erste Hauptmission, nämlich eine Ärztin zu befreien, um den Medizinflügel von deinem Hauptquartier wieder zu eröffnen. Und sie ist so dann sozusagen diejenige, die dich da bisher ein bisschen mit durchbegleitet.
Genau. Und trifft man da dann andere Spieler, wenn man dann in dieser Stadt unterwegs ist? Oder ist das tatsächlich noch so ein Teil, in dem man mehr oder weniger allein unterwegs ist, Attila?
Nee, das war wirklich überraschend schön gemacht. Also ich war selber überrascht, dass ich auf einmal so ein gelbes Symbol gesehen habe. Und dann bin ich da auf der Karte mal draufgegangen. Und dann habe ich sogar Spieler gesehen, die mit denen ich gar nicht aktiv da drin war, sondern das halt nur in meiner PSN-Freundesliste drin sind. Ich habe die dann selber nicht ausfindig machen können. Also ich weiß nicht, ob sie an mir vorbeigerannt wären. Aber zumindest auf der Karte habe ich gesehen, wo die sich so ein bisschen rumtreiben. Und The Dark Zone ist natürlich voll, klar. PvP, da wimmelt es von anderen Spielern. Aber im PvE habe ich jetzt nur aktiv nach den Freunden geschaut und hab's jetzt nicht so bemerkt, ob jetzt jemand noch an mir vorbeigerannt ist. Man rennt sehr viel in der Stadt rum. Also das war auf jeden Fall, man kommt rum.
Okay, aber das ist ja eigentlich schade, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das, was für mich zumindest Destiny noch ganz cool gemacht hat, nämlich dieses, dass man halt einfach mal zu zweit ein bisschen rumballert und in so einem Zweier-Squad, nenne ich es jetzt mal, oder vielleicht kommt da noch ein Dritter dazu und dann geht man so ein bisschen was an. Und ist das dann tatsächlich nur auf diese Dark Zone, auf die wir dann gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen, beschränkt? Oder kann man auch in diesem normalen PvE-Bereich mal irgendwie einfach mit einem PSN-Kumpel zusammenspielen, Flo?
Ja, geht überall. Also man kann immer Leute einladen und man kann auch bei der Landungsbrücke, jetzt war es so, da ist so ein Hub mit einer Missionskarte und dort befinden sich auch andere Spieler.
Stimmt, da waren genau, am Anfang viele. Ja.
Genau, die sind nur nicht in dieser eigenen Basis, aber ganz am Anfang in dieser Landungszone, da findet man andere Spieler. Aber man kann jederzeit Freunde einladen und ich denke auch, wenn die dann unterwegs sind, kann man dann sagen, hey, wollen wir das gemeinsam machen, die Mission, wollen wir den Encounter gemeinsam machen. Also es ist wirklich so, man kann es dann mit drei Spielern gemeinsam spielen und dann auch, glaube ich, in diese eigenen Hubs wieder reingehen, die dann aber für jeden Spieler unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie der persönliche Stand ist. Also wenn jetzt einer schon den Medizin, den Tech und den Abwehrflügel komplett ausgebaut hat und man selber erst nur den Medizinflügel, dann unterscheidet sich, also sieht es für jeden Spieler anders aus, aber dann sozusagen New York sieht dann wieder gleich aus oder die Missionen.
Ja, man verschwindet auch, wenn man in den Hub reingeht und der andere ist sozusagen mitgejoint, was sehr komfortabel funktioniert, wie in Destiny, hopp rein, hopp raus, ist überhaupt kein Problem. Und man geht in sein eigenes Quartier rein, dann verschwindet man für den anderen von der Karte. Man bleibt noch im Team, also der kann dann selber rein oder draußen warten, aber das Quartier ist sozusagen der eigene Bereich, den man ja auch selber ausbauen kann und das überträgt sich nicht auf die anderen. Aber ansonsten, man kann im PvE-Bereich, zu dritt hast du gesagt, Flo, glaube ich, ne? Mhm. Maximal kann man die Missionen angehen, man kann durch die Gegend laufen, man kann die Nebenmissionen machen, diese Encounter machen, das ist überhaupt kein Problem. Also alle Inhalte sind da mit mehreren bestreitbar. Man kann auch den Schwierigkeitsgrad dann unterschiedlich machen. Ich glaube, nur derjenige, ich weiß nicht, wie ist es denn, muss der Leader, also derjenige, der die Leitung in dem Team hat, dann die Mission auswählen oder so? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie wir das gemacht haben.
Das weiß ich leider auch nicht. Da bin ich jetzt auch überfragt.
Okay, wenn ich sowas höre, wie man trifft da auf andere Spieler, dann denke ich im ersten Moment mit Grausen an sowas wie GTA Online oder so, wo dann halt tatsächlich relativ schnell sich rauskristallisiert hat, dass dass es halt doch immer Arschlöcher gibt, die dann irgendwie sofort anfangen, dich mit Panzerfaust zu beschießen oder was ich was. Und dann haben sie halt irgendwie so einen Stealth-Modus da eingeführt, dass man wenigstens dort einfach in Ruhe gelassen werden konnte. Besteht denn überhaupt so eine Gefahr, dass da sowas passiert? Oder seht ihr das jetzt gar nicht? Flo, fang du mal an.
Also in der PvE-Zone auf jeden keinen Fall. In der Dark Zone kann das auf jeden Fall passieren. Also da ist es auch so, dass wenn man diese betritt, sind das immer so Eingangszonen und da merkt man dann schon, da gibt's einfach Spieler, die auf einen warten, die da frisch reinkommen. Wird aber ganz gut abgefangen durch dieses Rogue-System, was denn jetzt, das heißt, wenn ein Spieler einen anderen tötet, wird er zum Rogue und wird rot markiert und man sieht es als Spieler dann und kann dann sagen, hey, der hat anderen Agenten hintergangen, dem vertraue ich jetzt mal nicht oder nehme ihn sogar selbst aufs Korn oder mit mehreren Personen.
Gibt es also dann so ein Kopfgeldsystem? Also sprich, je rogiger, sag ich jetzt mal, der wird, desto mehr Belohnung kriegt derjenige, der ihn dann zur Strecke bringt?
Nee, leider nicht. Das ist so, da müssen sie auch noch ein bisschen nachschrauben.
Also aber es gibt so eine Art Auftrag. Also man wird ja, also sozusagen, man kommt da als Unschuldiger rein und wenn man dann irgendjemanden anballert, wie du gesagt hast, Flo, wird man zum Rogue. Aber ich glaube, wenn diejenigen das übertreiben, ich hatte zum Beispiel in der Dark Zone eine Gruppe, die waren rot markiert und die haben ständig Jagd gemacht auf andere Leute. Und irgendwann kam dann der Auftrag rein, wahrscheinlich an alle, die sich in dem Gebiet gerade auf dem Server gehalten haben. Die haben dann so ein gelbes Symbol noch extra drüber bekommen, so nach dem Motto, okay, jetzt gibt's einen Tötungs- oder ja Eliminations-Assassin-Auftrag, schaltet diese Rogues aus. Ich weiß nicht, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es ehrlich gesagt auch kaum versucht. Wir waren unterlevelt und nur zu zweit. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht dann extra Loot gibt, weil darum dreht sich's ja in der Dark Zone im Großen und Ganzen. Besseren Loot, Looten und Leveln. Ja. Mhm.
Dann erklär doch noch mal im Detail, was es genau mit dieser Dark Zone auf sich hat. Ich weiß da zum Glück schon ein bisschen was drüber, weil ich es auf der Gamescom gespielt habe. Da haben sie ja wirklich nur diese Dark Zones dann auch vorgestellt. Attila, was muss man da machen und warum sind diese Dark Zones immer so mystisch? Weil ihr die jetzt auch immer schon so, ja, aber in der Dark Zone dann und sowas. Das ist gleich schon mal mehrfach ins Gespräch gebracht.
Ein bisschen ist es wahrscheinlich dem Marketing von Ubisoft geschuldet, dass man da schon in der Dark Zone everything can happen oder keine Ahnung, sowas sein. Ja, im Prinzip, wie der Flo gesagt hat, das ist ein abgesperrter Bereich. Das haben die auch ganz schön in der Story verankert, dass man so wie so ein Seuchenschutz durchgeht, kontaminierte Zone. Und das ist der PvP-Bereich. Das ist so eine Art Open-PvP. Also man hat da jetzt nicht ein Achterteam gegen ein Achterteam oder sowas, so diese klassischen PvP-Geschichten, sondern man geht da allein als Gruppe, als große Gruppe oder wie auch immer rein. Dann hat man so ein bisschen die DZ-Mechanik. Es kann alles passieren. Die Leute können dir freundlich gesinnt sein, schlecht gesinnt sein. Und die Grundelemente sind eigentlich, du gehst da rein, um irgendwie gute Ausrüstung zu looten. Die ist besonders wertvoll. Es gibt auch besondere Shops in der Ecke, in so Safe Houses, wo es dann einen extra Händler gibt und so weiter. Und der Trick dabei ist aber, all das Loot ist kontaminiert. Das heißt, du kannst es nicht einfach mitnehmen und rausrennen oder dich rausbeamen oder etc., sondern du musst das sicher mit einem Heli extrahieren. Und da kommt dann sozusagen die Spezialität raus. Du rufst den mit einer Flare, also mit einer Leuchtpistole, und dann wissen natürlich alle in der Umgebung, okay, da will jemand sein Zeug rausbringen. Und das kann gut laufen, indem an die anderen Spieler kommen und sagen, ja super, der hat den Heli gerufen, ich bring da auch mein Zeug hin und dann bin ich jetzt endlich los und wir alle sind freundlich und machen nichts. Oder es kommt der besagte Mann mit dem Raketenwerfer, den gab es jetzt noch nicht, aber es gab halt Gruppen, die etwas stärker waren, habe ich das Gefühl gehabt, und mähen dich über den Haufen in dem Moment, wo du versuchst, dein Zeug in Sicherheit zu bringen.
Wie kann ich denn jemanden signalisieren, dass ich vielleicht möglicherweise nicht böse gesinnt bin? Gibt es irgendwie Gesten oder so? Oder kann ich irgendwie die Waffe wegstecken, um allein dadurch schon zu zeigen, hey, ich will dich nicht töten, sondern ich versuche jetzt auch hier mein Loot mitzubergen? Und das finde ich nämlich eine ganz interessante Information. Das war mir bisher nicht so bekannt, weil ich dachte halt immer so, ja gut, derjenige, der dann halt die Flare schießt, der muss halt dann damit rechnen, dass er ein Fadenkreuz auf dem Kopf hat und dann alle halt dorthin gehen, um dem das Zeug wegzunehmen und zu finden, dass er es bergen kann. Aber die Tatsache, dass man da möglicherweise auch selber dann halt seine Sachen rausbringen kann und jetzt sagt, hey, wenn wir jetzt alle zusammenarbeiten, kriegen wir alle unser Loot raus und dann ist es besser für alle, das ist ja durchaus dann auch ein Anreiz, gar nicht erst dann irgendwie auf die anderen zu schießen. Jetzt habe ich meine Frage verloren. Ach so, genau. Wie kann man den anderen zeigen, dass man möglicherweise gar nicht böse gesinnt ist?
Flo, möchtest du, oder?
Ja, also es gibt Gesten. Man kann zum Beispiel die Arme so hochheben, so hey, ich hab nichts zu verbergen, oder man kann dieses typische Tanzen oder salutieren, also so als Dankeschön.
Das musste ja sein, oder? Kein MMO ohne
Mikrotransaktionen, ja. Ich höre dich trapsen.
Genau. Ja, also wie gesagt, es gibt Gesten, aber muss ich ehrlich sagen, den traue ich nicht, weil ich zweimal Leute hatte, die so, ich habe nichts zu verbergen, die Geste gemacht haben, also Arme nach oben. Dann denkst du so im Moment, ja, okay, drehst dich weg und bam, greifen sie dich an. Also das ist wirklich eine ganz fiese Zone. Das ist wirklich, vertraue nur dir selbst oder mit den Kumpels, denen du unterwegs bist.
Ja, also nicht mal dem Kumpel. Der hat bei mir einen nervösen Zeigefinger gehabt und hat in dem Moment angefangen loszuballern. Dann waren wir auf einmal Rogue und ich war tot.
Ja, es geht sogar ganz schnell. Also irgendwie mal kurz eine Granate geworfen und bam und weg. Oder
ja. Also grundsätzlich kann man ja sehen, wenn jemand auf dich zielt, dann gibt's die Gesten. Und ich habe auch gehört, es soll eine Art also geografisch begrenzten Sprachchat geben. Also wenn du in einen Bereich reinkommst, dass du dann in so einen Chat einsteigen könntest. Also das heißt, es ist wie bei Destiny, man ist in einem Team und dann gibt es halt einen Teamchat, den jeder betreten kann. Was realistisch ist, weil man, wenn man sich ja irgendwo trifft, dann ist man in Rufreichweite und dann könnte man mit den Leuten reden. Ist nur die Frage, bei Destiny nutzt das kaum jemand. Und ob da dann die Kommunikationsmöglichkeiten besser werden, ich bezweifle es noch etwas.
Und was war denn eure Erfahrung, wenn ihr da in der Dark Zone unterwegs wart? Also sprich, hat es geklappt, da mal was rauszuholen? Oder ist es immer im alle schlachten sich da gegenseitig ab geendet, Attila?
Also wir haben schon einiges rausgeholt. Aber früher oder später wird man abgeschlachtet, hat man das Gefühl. Also wenn man Glück hat, es ist ja ein Zeitraum, bis der Heli ankommt, muss man sozusagen zur Zone gehen. Dann muss man warten, bis er das Ding runtergelassen hat. So eine Leine, man hängt das Zeug ran, muss warten, bis der Heli weg ist. Und da passiert unheimlich viel. Und man guckt sich halt rum, man sieht vielleicht dieses Dreier-, Vierer-Grüppchen von rot markierten Leute, die irgendwo auf der Map rumrennen, ob die näher kommen. Man sieht unheimlich viele Leute um ihn herum, die dann reinkommen, man wird nervös und irgendwann artet es in irgendein Geballer aus. Also ich bin mal gespannt, wenn der Loot noch wichtiger wird, wie sich die Leute dann verhalten. Ob das den Anreiz verstärkt, andere Leute zu beklauen, also umzulegen und ihren Loot zu nehmen. Oder ob es dann eher so ist, okay, wir wissen alle, was auf dem Spiel steht, jetzt lasst uns erstmal unser Zeug hier rausbringen. Das ist schwer zu sagen. Und besonders im Eifer des Gefechts will man dann auf einen Rotmarkierten schießen, erwischt dann aber einen Weißmarkierten, ist selber rot und dann bricht die Hölle um einen los.
Das klingt ja fast wie ein Sozialexperiment.
Ja, ein bisschen, ne?
Warum ist es denn so, dass man da irgendwie versehentlich auf die eigenen Leute schießt? Also, weil das war so eine Sache, die ich am Anfang überhaupt nicht gefragt habe, weil ich irgendwie der Meinung war, ja gut, Ubisoft, also wenn die eins können, dann sind es ja wohl Cover-Shooter. Und da hatte ich jetzt gar nicht den Zweifel, dass die das irgendwie nicht hinbekommen würden. Aber gibt's tatsächlich einfach Steuerungsprobleme, dass man dann eben tatsächlich auch einfach mal auf den eigenen Kameraden schießt, Flo?
Nee, es ist, glaube ich, einfach, wenn man bei diesen Extraction Points ist, da ist einfach so ein Gewusel, weil das sich dann auf gefühlt 5 Meter auf 5 Meter, sagen wir mal 6 Leute treffen. Und so schnell kann man dann teilweise gar nicht reagieren. Und das Witzige ist, die Leute stellen sich natürlich auch immer im Kreis auf, damit man halt möglichst viel sieht. So. Mhm. Also was macht der neben mir, was macht der gegenüber? Was
und wenn der andere sich in deinen Rücken verschiebt, musst du dich auch bewegen.
Genau, und dadurch entsteht halt so ein Gewusel und das geht dann, ja, wie gesagt, geht es auch sehr schnell daneben. Und wie gesagt, es hängt auch natürlich davon ab, welche Waffe man hat, wie genau, ob man da schon irgendwie einen Griff dran hat, dass irgendwie dass es genauer ist oder die Waffe einfach ruhiger bleibt, wenn man eine Salve abfeuert. Das hängt halt genau davon ab. Oder teilweise denkt man sich, ach, jetzt wechsle ich schnell die Waffe, holt eine Granate raus und wirft eine Granate und trifft dann aus Versehen die Leute, die einem gerade geholfen haben. Und das will man dann irgendwie nicht. Und dann denkt man sich so, oh Mann.
Ja, oder es kommen einfach die Partycrasher um die Ecke und dann wissen die Leute, die noch weiß sind, nichts. Und der eine läuft dann mit einer Shotgun in die Nähe von den Gegnern und du zielst von weit weg. Und in dem Moment, wo du auf den Gegner feuerst, dreht der sich, den du nicht mal kennst, mit dem du nicht mal sprichst, der keine Ahnung hat und dich vielleicht gar nicht gesehen hat, dreht der sich gerade um die Ecke und du erwischst ihn. Und in dem Moment, zack, bist du auch schon wieder rot und der denkt, der hat doch auf mich geschossen und ja.
Okay. Dieses im unpassendsten Moment an die unpassendsten Stelle eine Granate zu werfen, nennen wir übrigens Micha-Manöver mittlerweile.
Der Chirpin.
Das ist auf jeden Fall einer von Michas Klassikern, was er immer gerne macht. Deswegen freue ich mich das sehr, dass er das in Division dann auch machen können wird.
Es gibt sogar als Systematik, also es gibt wirklich Leute, die zielen über dich, tun so, als würden sie auf sie dich schießen, warten, dass sie dich einmal treffen. In dem Moment bist du ja Rogue, weil du gedacht hast, du wehrst dich nur und bam. Also es wird schon, ich bin mal gespannt, wie die das in den Griff bekommen in dem Bereich.
Ja. Ach so, dann was auch so Balancing angeht und so dann.
Ja, die provozieren dich einfach. Also die Spieler gucken, da kommt einer um die Ecke, jetzt baller ich mal in die Luft. Der eine erschrickt, zielt auf den nächsten, wartet nicht, gibt einen Schuss ab und dann bist du schon Rogue und dann wird's schwer.
Okay.
Ja, und es zählt jeder Schuss. Also das ist wirklich so, teilweise, wenn du eine Sekunde später abdrückst, hast du schon verloren.
Ja.
Also weil es ja einfach auf Werten basiert und wenn der irgendwie 3% mehr Durchschlagskraft hat, dann hast du einfach keine Chance. Und das ist halt, ja.
Ja, und du kommst auch nicht mehr weg. Also du bist im Covershooter, du kannst was versuchen zu rennen, aber ja, es ist wirklich schwer. Und das ist, wie du sagst, das ist ein paar Meter, diese Zone. Da müssen alle rein. Und es kann spannend werden, also kann durchaus Innovation bringen. Aber es kann halt auch totalen Frust führen, wenn sich dann da irgendwelche Horden oder richtig gute Spieler da sich darauf spezialisieren, andere auszunehmen. Also ja.
Aber es gab auch schöne Momente. Also ich bin einmal rein in die Dark Zone, habe ich gerade gesehen, dass zwei Rote irgendwie zwei andere bekämpfen. Und habe ich mir gesagt, okay, ich schlage mich jetzt einfach auf die Seite von denen, die da gerade beschossen werden und habe von hinten angegriffen, habe dann zwei ausschalten können. Und denen hat es dann voll gefallen, dass sie da Unterstützung bekommen haben. Dann sind wir da echt so, keine Ahnung, eine halbe Stunde gemeinsam durch die Dark Zone und haben dann wieder NPCs angegriffen und das war dann ganz cool. Und wenn man dann teilweise alleine rumgeht und merkt, oh, jetzt habe ich mich aber gerade mit irgendwie so einer ganzen NPC-Gang angelegt und dann kommt plötzlich ein anderer Spieler und hilft dir und das sind dann schon auch wieder die schönen Momente. Also es gibt natürlich diese ganz chaotischen, noch nicht nachvollziehbaren Situationen, wo auch das ganze Rogue-System echt nochmal irgendwie in irgendeiner Form angepasst werden muss. Ich weiß jetzt auch noch nicht wie, aber es fühlt sich nur nicht rund an. Ist halt eben dann, wenn man gegen so NPCs kämpft und dann kriegt man Unterstützung und ja.
Das oder halt an den Rücken.
Ja, an den Rücken, das kann natürlich auch passieren, weil die sehen, ach, der ist ja eh schon geschwächt, dann brauche ich nur noch zwei Schuss abfeuern, dann kann ich dem wieder sein Blut abnehmen. Und das ist halt dann,
und man wird halt bestraft, also erstmal mit Wartezeit, wenn man stirbt, besonders als Rogue, glaube ich. Da geht ein Counter runter, das dauert also erstmal und dann wird man an den Anfang der Dark Zone wieder zurück teleportiert und startet von dort aus neu.
Ja, und man verliert Erfahrungspunkte, also sogenannte die Set Points.
Ja, und seine gesammelten Dark Zone Währung, das ist auch noch interessant, ne? Es gibt ein Level für den PvP-Bereich, die Dark Zone, es gibt ein Level für den PvE-Bereich und es gibt auch unterschiedliche Währungen, mit denen man unterschiedliche Sachen kaufen kann. Dementsprechend ist natürlich PvP, so zumindest im Moment die Aussage, wertvoller, was man da halt finden kann an Material und etc.
Ja, und da sind die Waffen auch richtig teuer. Also für das, was man an Geld bekommt.
Mhm. Okay, aber das ist ja manchmal oft noch so, dass das in so Betas noch nicht so ganz balanciert wird und dann wird das nachher angepasst oder manchmal yes. ist es eigentlich ja eher in Betas so, dass es eher ein bisschen zu günstig ist, damit man möglichst schnell möglichst viel freischalten kann und also ich weiß, bei Battlefield war das auch so und da wurde dann nachher auch dann irgendwie das XP-System angepasst, dass man nicht mehr ganz so schnell levelt und
es kann ja auch wie bei Destiny durchaus sozusagen absichtlich sein, dass man im Destiny so nur im Raid teilweise kriegt man die besten Sachen. Da musst du halt erstmal deine 6 Leute dazu bekommen. Und das könnte bei der Dark Zone ähnlich werden. Die reden ja auch davon, dass es so ein bisschen das Endgame werden soll, wenn man die ganzen anderen Sachen erledigt hat. Also es wird spannend. Für mich war es jetzt noch nicht das Richtige. Ich war da eher so ein bisschen, ja, Frust, ich will hier wieder raus. Aber mal gucken, an welchen Schrauben sie drehen.
Wenn ihr jetzt so redet, dann hört man die ganze Zeit nur von Loot und XP und das hört sich halt alles sehr nach einem Loot-Grinder an. Wenn ihr jetzt mal die Frage beantworten müsstest, ob das vielleicht auch mal was für jemanden ist, der doch tatsächlich eher Bock auf eine Story hat, weil ich finde, MMO und Story schließt sich jetzt ja nicht grundsätzlich aus, dass man einfach sagt, ist da irgendwas drin, was man auch irgendwie spielen kann, wenn man jetzt sagt, ich will gar nicht unbedingt in diesen Dark Zone PvP-Modus da, PvE-Modus, sondern ich möchte halt einfach mal da irgendwie durchgehen und dieses New York irgendwie erleben können. Kann man sich dann Destiny da auch anschauen, Flo?
Destiny Division. Nicht, aber The Division.
The Division, ja, Versprecher.
Ja, genau. Nee, kann man sich, also
kann also soweit du es natürlich jetzt beurteilen kannst, logischerweise.
Genau, also so von der Beta kann ich es jetzt nicht zu 100% sagen. Es gab eine schöne Story-Mission, die auch, als man sie abgeschlossen hat, auch noch ja mehr Story angeteasert hat, die eigentlich auch verhältnismäßig spannend klang. Also für mich persönlich sollte man noch Sachen entdecken, Geheimnisse lüften und das finde ich dann immer, und Daten sammeln, sowas finde ich dann immer ganz spannend. So, wieso war jetzt der Terroranschlag in New York? Wer steckt dahinter? Aus welchen Gründen? Also ich glaube, da könnte man jetzt auch wirklich als Singleplayer da was rausholen. Also so vom Gefühl jetzt her. Ich will mich da jetzt nicht zu weit rauslehnen, nicht, dass es dann am Ende 6 Story-Missionen waren und dann nur noch irgendwelche Encounters. Aber so gefühlt von dem, wie sie es aufbauen und wie sie es inszenieren, auch gerne alleine.
Alleine, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen oder so halte ich jetzt auch meine Frage nicht irgendwie gemeint, sondern ich tat jetzt halt tatsächlich so. Oder
mit Kumpels im Koop.
Genau, einfach mal mit Kumpels im Koop und dann halt tatsächlich auch eher mal so ein bisschen auf die Story, ob da halt dann auch was drin ist. Und das führt mich jetzt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Das war ja so ein bisschen meine Hoffnung, dass jetzt hätte ich fast schon wieder Destiny gesagt, jetzt konnte mich gerade noch bremsen. The Division, tatsächlich auch so dieses, ich nenne es Mingleplayer, manche Leute finden das Wort grauenhaft, manche sagen, es würde ganz was anderes bedeuten, mir ist es egal, ich verwende es so, wie ich es richtig halte. Nämlich, dass es halt tatsächlich einfach mal so diese Single- und Multiplayer-Sachen irgendwie mischt und ich kann halt, wenn wir dann das Spiel haben, wenn es rauskommt, sagen, hey, jetzt spiele ich gerade noch alleine eine Runde und dann kommt irgendwie der Attila online, dann ballere ich mich mit dem Attila ein bisschen durch und dann kommt der Flo dazu und dann gehen wir in die Dark Zone und dann sagt der Attila, nee, ich muss aber jetzt raus und dann spiele ich mit dir noch ein bisschen weiter, Flo. Also dieses, tatsächlich, alle Elemente vermischen sich so. Das war meine große Hoffnung, dass Division das gut hinbekommt. Attila, nach allem, was du bisher gesehen hast, kann ich diese Hoffnung noch weiter pflegen?
Ja, also ich würde mich da im Flo auf jeden Fall erstmal anschließen, dass es schwierig war, jetzt in der Beta den Eindruck zu bekommen. Was auf jeden Fall schon mal ganz gut aussah, war, die Story wird weitergetrieben und ist relativ gut, fand ich, verknüpft. Also sie geben sich Mühe, sie versuchen das mit dem Aufbau der Basis aufzubauen. Da ist eine Motivation, da werden Hauptmissionen gemacht, über die Hauptmissionen kommen Nebenmissionen und man macht kleine Aufträge, um wiederum Material zu finden, um seine Basis weiter auszubauen. Da kann man ja wirklich gut, die Mechanik stimmt ja, ne? Die Leute können rein und wieder raus. Also da, finde ich, kann schon was mal eine Motivation ganz gut entstehen. Ich fand es auch ganz schön, wenn ich allein unterwegs war, habe ich so kleinere Storystränge entdeckt, habe diese Echos entdeckt. Mhm. Das sind wie so ja, Blast from the Past. Also man kommt da hin und kriegt dann wie so über verschiedene Überwachungsgeräte und so dargestellt, was da, es gab einen Vorfall. Es erinnert so ein bisschen an die Kriminalfälle bei den Batman Arkham Spielen. Mhm. So ähnlich stilisiert auch. Und dann gibt's Hinweise Da gibt es eine vermisste Person und dann gehe ich da mal hin. Oder fand ich sehr schön, eine Nebenmission hat komplett nach der Schwester meiner Partnerin suchen lassen. Die hat sich dann über mehrere Missionen hingezogen und immer wieder mit so mal was finden, analysieren, wo geht's dann weiterhin. Und da haben sie schon versucht, die Story zu erzählen und kontextual auch einzubetten. Das sind mehrere Dinge, die da passieren. Und wenn die da an der Mechanik feilen und das gut läuft, denke ich schon, dass es klappen kann. Also es hat das gleiche Potenzial wie Destiny. Destiny hat es leider mit der Story ziemlich verhauen am Anfang. Hat es dann mit The Taken King besser gemacht, finde ich. Wie lang man dann dran bleibt, das wird natürlich die alles entscheidende Frage. Also da wird man dann sehen, was für Inhalte kommen nach, was für Ereignisse, was verändert sich. Und bleiben dann die Freunde dabei? Findet man eine Aktivität, die man da machen kann? So die Grundlagen, finde ich, sind da. Also da kannst du die Hoffnung beibehalten, wenn ich in dem Punkt bleibe. Aber man wird das erst im endgültigen Spiel sehen, wie lang oder wie schnell sich sowas auch abnutzt. Das war ja bei Destiny auch teilweise das Problem.
Darf ich da kurz ergänzen?
Gerne.
Im Gegensatz zu Destiny, also ich muss sagen, ich habe Destiny nicht allzu lang gespielt, leider. Was mich da extrem gestört hat, waren diese Ladezeiten in diesem Raumschiff am Anfang. Da muss ich immer rumfliegen von Planet zu Planet. Und das habe ich bei The Division nicht. Und das ist das, was Daniel ja beschrieben hat. So, Freund kommt dazu, geht weg, andere Missionen da machen. Und das ist wirklich ein ganz großer Vorteil von The Division. Es gibt kaum Ladezeiten. Also nur, wenn man diese Basis betritt.
Sie kaschieren das auch ganz schön, ne? Weil du langsam durch den Eingang läufst und dann der Hintergrund geladen wird.
Genau, und die kommt dekontaminiert ist. Ja, es ist, also da ist es super flüssig. Also man kann eine Mission, Story-Mission machen, dann schaut man sich gemeinsam Echos an, dann macht man einen Encounter, dann läuft man einfach ein bisschen rum, entdeckt ein bisschen was. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall was geboten und eben alles ganz flüssig verbunden. Also ohne irgendwie, ja, jetzt muss ich da erstmal warten, dann fliegen wir da wieder hin, sondern es ist halt einfach wirklich wie wenn man gemeinsam durch dieses verschneite, dreckige, zerstörte New York läuft.
Ja, und man kann halt auch viel entdecken, so Handys, die rumliegen und dann so ein bisschen was erzählen und Missionen oder irgendwelche Papers von irgendwelchen Agenten oder irgendwelche Zivilisten kommen einem entgegen und möchten ein Glas Wasser, eine Flasche Wasser von dir oder so. Das sind schon nette Elemente. Wie gesagt, das ist halt, in der Beta war ich damit relativ schnell durch und dann hatte sich das auch für mich erledigt. Also ich habe wirklich alle Encounter, alle Missionen erledigt gehabt und dann konnte ich nichts mehr ausbauen und dann gibt's natürlich noch so ein bisschen die Geschichte mit Waffen und Werten und Kleidung und dem ganzen Kram. Da sind sie eigentlich sehr Standard und da muss man gucken, was man damit anfangen kann.
Jetzt hast du, Flo, schon gesagt, ja, das dreckige, verschneite New York. Eine Sache, die ich jetzt im Vorfeld irgendwie auf Twitter und Facebook und überhaupt, wo Leute diskutiert haben, überhaupt nicht mitbekommen habe, war ein großer Downgrade-Aufschrei. Ist das Kapitel irgendwie bei The Division durch oder also ist da irgendwas hinter geblieben mit dem, die Grafik schaut ja voll kacke aus, was man noch vor, was war das, vor einem Jahr oder sowas, als die große Diskussion losging?
Nee, ich glaube, da hat der Ubisoft wirklich dazugelernt, klar, als das, wann war es, 2013 oder angekündigt wurde, da sah das natürlich nochmal, weil es nur so ein minimaler Levelabschnitt, nochmal einen Ticken besser aus. Aber ich muss ehrlich sagen, das, was man letztes Jahr E3 gesehen hat, da hat man sehr, sozusagen der breiten Masse gezeigt, so wird es jetzt aussehen. Und die haben da echt nochmal dran geschraubt. Also klar, es gibt jetzt nicht mehr diese Einschusslöcher in in Plakatwänden oder so. Das gibt's nicht mehr, aber man kann relativ detailliert Autos zerschießen und es schaut schon sehr lebendig aus. Ist natürlich aber auch dem Ganzen geschuldet, dass überall Schnee drauf liegt, Kisten rumliegen. Also sie sperren das schon gut ab, die Areale und die Häuser sind natürlich auch irgendwie grau-braun, aber es schaut eigentlich, also mir hat's gefallen. Also so stelle ich mir, hat man jetzt die Bilder gesehen, jetzt beim großen Blizzard in New York, weil es so viel geschneit hat an der Ostküste, wie New York dann im Schnee aussieht und es kommt so ein bisschen hin. Das ist nur schade, was aktuell noch nicht ist, das Wetter wechselt so ein bisschen, also zwischen Schneesturm und mal ein bisschen Sonnenschein, dazwischen gibt's so alles. Und dass das dann nicht irgendwie welche Auswirkungen hat, also es bleibt dann nicht mehr Schnee liegen oder wenn dann Wind ist, dass man dann irgendwie anders zielen muss oder so, das, ja, vielleicht wird's dann auch zu kompliziert, aber das fände ich noch cool, wenn sozusagen diese Wetterveränderungen auch Einflüsse auf Spiel noch mehr hätten. Bis jetzt ist es halt nur so, ach ja, Tageswechsel.
So optischer Schauwert.
Genau, dass halt ein bisschen was passiert, wenn man wieder mal 5 Kilometer läuft.
Wenn ich da einhaken darf, also ich habe jetzt nicht die PC-Version sozusagen als Vergleich. Es ist kein Lara Croft, wie du gesagt hast. Man wartet jetzt nicht durch den Schnee und sieht irgendwelche irgendwelche Spuren. Aber es ist ganz schön belebt. Also man hat Menschen und die da Gangster, Ratten, die wegfliegen, Ratten. Krähen, die rumfliegen, Autos und verletzte Personen und da streitet sich jemand mal auf der Straße. Die sehen alle nicht so besonders detailliert aus, aber das kann ich verkraften, wenn ich an denen vorbei jogge. Also das fand ich jetzt nicht störend. Mal gucken. Also es hat mich jetzt nicht umgehauen, die Grafik, fand ich persönlich, aber es sah ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, ob sie Abwechslung reinbringen. Wie du sagst, das Wetter, Tag, Nacht, vielleicht auch Jahreszeiten, andere Gebiete in der Stadt, ob sie, ne? Mhm. Vielleicht mal Central Park oder so oder mehr mit Vegetation arbeiten. Ja.
Ja, ist nicht irgendwie Brooklyn schon im Gespräch, aber dann halt so, das wird dann wahrscheinlich die erste große Erweiterung oder so, kann ich mir das vorstellen, halt so ein bisschen wie bei Destiny mit The Taken King, dass dann halt Brooklyn dort als ganz neues Areal dazukommt. Das ist ja, glaube ich, noch nicht so richtig offiziell kommuniziert, aber zumindest deutet sich das ja schon an, wenn sie dann schon irgendwie von einem großen zweiten Stadtviertel reden. Und ja, New York hat ja 5, also das heißt, sie können ja theoretisch 5 große Erweiterungen dann raushauen.
Ja, Queens, das ganze Kram. Ja, super. Ich würde auch gerne so auf dem Flughafen noch und ins Brooklyn Nets Stadion und die würde dann auch gerne sehen, wie die Williamsburg, also die Brooklyn Williamsburg Hipster diesen Anschlag überlebt haben. Ob das sich verändert zu dem, was Downtown passiert.
Also was sie zum Beispiel wirklich gemacht haben, ist, sie haben die Metro reingebaut, die hat man jetzt auch schon in der Beta gehabt. Und auch, was war da noch? Es gab, Madison Square Garden, das Stadion, wo die Hauptmission stattfindet. Also man hat schon so ein bisschen den Wiedererkennungswert. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Aber auch da wird man dann im Hauptspiel sehen müssen, was kommt da noch? Potenzial ist da.
Wie oft geht man denn auch in Gebäude rein, um das vielleicht nochmal als Frage hier reinzuwerfen, weil ich kann mich erinnern an, war das E3 oder Gamescom oder was, wo die so im Trupp so eine Polizeistation irgendwie, ich glaube, es ist eine Polizeistation, die sie da betreten. War das was sie da irgendwie nur so einen Trailer gezeigt haben, weil es halt so eine Hauptmission ist, oder kommt es häufiger vor?
Also ich glaube, man kann schon eine Menge Gebäude betreten. Auch wenn man so auf Suche nach Sachen geht, sind halt dann immer nur die unteren Räume oder es gibt halt spezielle Gebäude, wo man dann mal nach oben geht. Also ich hab
Man ist auch mal auf dem Dach unterwegs.
Genau,
bei also es gibt schon einige Missionen. Also, man hat auch mal so Gewächshäuser und Hinterhäuser und so Geschichten. Also das ist eigentlich ganz nett gemacht. Man kann auch mal in Wohnhäuser rein. Es wiederholt sich im Moment noch alles. So nach dem Motto Apokalypse, juhu. Alles ist so ein bisschen verrissen und verlassen und so. Aber auch da, sie haben viele Möglichkeiten. Ne? Und sie haben verschiedene Ebenen. Die können ja im Hochhaus hoch, so viel sie wollen. Aber das war relativ flüssig. Also man hatte nie so das Gefühl, man ist da jetzt irgendwie groß eingesperrt. Man läuft durch unzählige Apple-Shops nach dem Design und Technik und so Kram. Also da kann man schon Abwechslung reinbringen, vielleicht mal einen botanischen Garten oder ein Museum oder sowas, wäre schon ganz spannend. Ja.
Gut. Ja, Central Park. Und Gebäude sind immer gut, da gibt es nämlich Schränke, da kann man Kleidung rausziehen.
Genau.
Und dann seinen Charakter anpassen.
Ja, aber die kann man nicht verkaufen, habe ich gelesen, ne? Weil also das Handelssystem mit anderen Spielern und so ist noch nicht vorgesehen. Du kannst es dann wahrscheinlich nur zu irgendeinem Händler bringen, oder?
Ich glaube, die Kleidung kann man gar nicht verkaufen, also nur wirklich Gegenstände. Also die Kleidung ist wirklich dafür da, dass du halt sagst, boah, ich möchte jetzt eine Beanie-Mütze, nee, ich möchte ein Cap, ich möchte einen Parker anstatt einer Militärjacke, ich möchte eine Jeans, ich möchte Sneaker anstatt Bergsteigerschuhe und ja.
Da gab es ein komplettes Kleidergeschäft. Also ich habe vielen Zivilisten irgendwelche Müsli-Riegel und Wasserflaschen in die Hand gedrückt und ich hatte am Schluss so viel Kleidung. Ich konnte mich für jede Stunde in der Beta neu einkleiden.
Ja, super.
Gut, also Flo, du hast ja schon im Vorgespräch, nicht im Vorgespräch, am Anfang des Podcasts gesagt, dass das auf jeden Fall deine Vorfreude auf das Spiel merklich angeschürt hat und du jetzt tatsächlich auch nach der Beta noch überzeugt bist, dass dir das Spaß machen wird. Deswegen brauche ich dich da eigentlich gar nicht mehr fragen, oder?
Nee, also okay. Klar, es gibt kleine Punkte, aber im Großen und Ganzen freue ich mich drauf, komplett New York zu entdecken.
Und Attila, du hast nach der Beta getwittert, dass du deine Pre-Order erstmal wieder gecancelt hast. Das klingt ja jetzt eher nach, eher nicht.
Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Also die Beta hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich sehe wirklich gute Grundlagen. Die sind da. Aber man muss mal jetzt sehen, wie sich's entwickelt, was da jetzt noch so ein bisschen an Infos kommt. Vielleicht wie auch die ersten Reaktionen sind und wie es im Freundeskreis sich entwickelt im PSN. Weil das lebt und stirbt halt mit den Leuten, die es dann spielen und ob sich's da irgendwie etablieren kann in einer bestimmten Gruppe. Die Grundwerte sind da, ne? Waffen, Werte, keine Ahnung, die verschiedenen Arten von gewöhnlich bis extrem luxuriös. Man kann da sich schon verlieren und looten und leveln ohne Ende. Aber besonders diese Kombi aus Dark Zone soll Endgame werden? Fragezeichen. Da bin ich mal gespannt, weil durch diese Missionsgeschichten ist man irgendwann durch. Die wiederholen sich dann auch irgendwann. Das hat man dann so ein bisschen wie bei Infamous Second Son, dass man dann halt irgendwie immer die gleiche Graffiti-Geschichte macht oder immer die gleiche Überwachungskameras-Mission zerstören hat. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Und aber ich freue mich drauf. Es war jetzt technisch auf jeden Fall mal gut. Es gibt ein paar sehr schöne Komfortfunktionen, wie der Hub, den wir genannt haben, die Schnellreise, das Seamless rein und raus und alles. Aber wenn dann halt wieder so eine Gruppe an gleich aussehenden Gegnern um die Ecke kommt, ich im Menü es einfach zu kleine Schriften habe und rumfummeln muss und im PvP über den Haufen geknallt wird, dann ist man da wieder so ein bisschen demotiviert. Also ich freue mich schon drauf, aber ich warte jetzt erstmal ab, wie sich's entwickelt, die nächsten Monate. Und es kommt ja auch noch eine Open Beta. Und dann mal sehen, wie so die Reaktionen sind.
Wann ist die Open Beta? Müssen wir einfach.
Gerüchte sagen 16. Februar, aber wahrscheinlich Mitte Februar.
Okay.
Zwei Wochen, genau, hieß es.
Ja. Können wir da schon wieder nicht Skifahren gehen, Flo? Was? Scheiße.
Ja, so ein Pech.
Das klang jetzt wirklich traurig.
Ja, wir müssen dann einfach irgendwie gleich mal Ubisoft schreiben. Die müssen Fahrzeuge reinpacken, dass man dann so, oder Langlaufski.
Das wäre mal was Schönes.
In der Beta natürlich mit Langlaufski, dann würde ich.
Kannst du schneller durch die Gegend?
Naja, Biathlon, ja, das bietet sich doch voll an.
Voll, gleich Cross-Werbung machen.
Genau. Gut. Genau. Du wolltest noch was sagen, Flo? Oder?
Ja, dann müssen wir einfach die Insert 9 PSN-Community anheizen, damit wir da eine Menge spielen können. Ich glaube nämlich, wenn wir da mal so einen Vierer-Trupp durchlaufen, dann wird das echt cool.
Ja, glaube ich auch. Also das ist tatsächlich, aber das ist ja grundsätzlich bei MMOs auch immer so ein bisschen, dass es steht und fällt halt auch mit der Crew, die du hast. Und das hat sich jetzt ja auch bei Destiny gezeigt, dass wenn man da einfach eine feste Gruppe hat, ich habe das, Attila, als wir letztens mal gequatscht haben, eher mit so einem Stammtisch verglichen, so dieses einmal die Woche trifft man sich halt am Destiny-Stammtisch so ungefähr und ballert sich da halt dann durch den Weekly Raid oder was das ist und dann ist das halt so ein fest etabliertes Ereignis und das ist ja dann auch einfach eher so ein Community-Gedanken und gar nicht unbedingt jetzt wegen des Spiels, sondern man geht da halt hin, weil man halt einfach mit den gleichen Leuten da irgendwie quatscht, ne?
Ja, solche Spiele leben einfach davon. Also besonders jetzt Destiny ist, es ist die richtige Zeit, habe ich das Gefühl, weil auch selbst wir, die doch eine relativ gute Gruppe haben, das läuft sich langsam leer. Man macht nur noch so ein bisschen was und kriegt dann immer schwerer die Leute zusammen und viele sind jetzt auch abgesprungen. Und da, wenn man mit dem Third-Person-Cover-Shooter was anfangen könnte, könnte The Division schon eine Lücke schließen, weil Destiny 2 hört man nichts und die Inhalte kommen nicht. Und was Ähnliches sehe ich im Moment jetzt auch nicht. Also es ist ja nicht zu vergleichen mit sowas wie Battlefront oder sowas.
Obwohl sich bei Destiny das Schießen schon weitaus besser anfühlt
als
bei
The Division. Ja, definitiv.
Muss man echt sagen.
Und mir liegt zum Beispiel der PvP, dieser klassische in Destiny, das ist ja wie Unreal Tournament oder so, ein ganz klassisches Team gegen Team und so weiter liegt mir im Moment noch mehr als diese relativ innovative, aber halt auch risikoreiche Dark Zone. Im Moment. Schauen wir mal.
Gut, alles klar. Dann schauen wir mal. Ist ein ganz gutes Stichwort zum Abschluss. Nämlich, da wird uns auch nichts anderes übrig bleiben. Anfang März kommt's raus. Tatsächlich, wenn die Open Beta läuft, dann schaue ich mir das nochmal an. Vielleicht kann ich mir dann auch mal einen eigenen Eindruck verschaffen. Aber aktuell, nach allem, was ihr so schildert, bin ich jetzt da eigentlich ganz zuversichtlich, dass das zumindest für den Anfang interessant wird. Und dann, ja, hast du tatsächlich recht, Attila. Da muss man halt immer abwarten, wie lange hält sich das dann sowas. Weil das hat man jetzt auch rausgehört bei euch beiden, so richtig absehen, wie viel Content ist da noch drin und was ist dann hinten raus noch geboten, wie viele Story-Missionen gibt's überhaupt und so, das war jetzt noch nicht abzusehen, deswegen ist es da halt schwierig dann auch.
Ja, und wie viel schieben sie halt nach?
Genau, das wird sich dann alles erst zeigen, wenn es rauskommt und dann werden wir natürlich dann hier auch nochmal drüber sprechen. Alles klar, dann vielen Dank und dir vielen Dank fürs Mitmachen, Attila und Flo. Wir hören uns ja übermorgen oder sowas dann wahrscheinlich schon wieder, wenn es in dem Tempo jetzt weitergeht, in der Taktung, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich suche mal noch schnell ein Thema raus.
Ja, dann vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Gerne.
Alles klar. Spaß gemacht.
Ciao.
Ja, tschüss. Super. Ciao, ciao.